Willkommen bei Women and Health, der Podcast für Frauengesundheit auf den Punkt gebracht. Heute sprechen wir über ein Thema, das jede Frau betrifft, aber über das oft zu wenig gesprochen wird. Die Menopause. Was passiert in unserem Körper in dieser Zeit? Welche Beschwerden können auftreten und was hilft wirklich? Wir sprechen über Hormone, bioidentische Präparate, pflanzliche Alternativen, Gewichtszunahme, Krebsrisiken und wie man mit mehr Leichtigkeit durch diese Lebensphase kommt. Unser Ziel, fundiertes Wissen verständlich erklärt. Wir sprechen heute mit Dr. Agnes Jagerlanski, Gynäkologin, Hormonspezialistin und erste Oberärztin bei Women and Health und mit Dr. Johannes Seidel, dem Gastgeber, Gynäkologe, Hormonspezialist und Mitgründer von Women and Health. Jetzt gleich einmal zum Einstieg. Was passiert eigentlich bei der Menopause überhaupt?
Naja, die Menopause ist mal prinzipiell definiert als die letzte Regelblutung. Das weiß man natürlich erst immer danach, wann die letzte Regelblutung ist. Die Menopause entsteht einfach, der Pool an Eizellen braucht sich langsam auf über die Jahrzehnte. Man bekommt von der Geburt an eine gewisse Anzahl von Eizellen mit. In der Pubertät sind es ungefähr 150 bis 300.000 und jedem Zyklus der Frau gehen einige hundert Eizellen zugrunde. Nur eine schafft es zum Eisprung. Irgendwann ist diese Eizellreserve aufgebraucht und auch die Eizellqualität so eingeschränkt, dass das Zyklusgeschehen aufhört. Es wachsen keine Follikel mehr zum Eisprung rauf. Die Fruchtbarkeit nimmt stetig auch ab und es kommt dann halt auch zum Wegfall der Hormonproduktion im Eierstock, weil die Hauptproduktionsstätte der Hormone passiert einfach im Eierstock in den Follikel, die heranwachsen und dort vor allem Östrogene, Progesteron und auch den Großteil der Androgene bilden. Und durch den Wegfall kommt es halt zu unterschiedlich intensiven und anhaltenden Beschwerden, die mit Wechselbeschwerden vereinbar sind.
Und welche Beschwerden sind das denn typischerweise?
Da muss man sich eigentlich nur vorstellen, wo diese Hormone andocken, nämlich Östrogen und Progesteron und was sie tun, solange sie vom Eierstock produziert werden. Ja. Es gibt Rezeptoren, also Östrogenrezeptoren gibt's im ganzen Körper, ja, angefangen vom Gehirn, von der Haut, die Augen, sogar im Zahnfleisch sind Östrogenrezeptoren, dann natürlich in der Scheide, in der Harnblase, aber auch ja in der Muskulatur, in ganz vielen Organsystemen, im Knochen, ja, ganz, ganz wichtig, der Knochen, ja, und überall dort fehlt das Östrogen, ja, weil davor hat es ja angedockt, ja, und das macht dann Beschwerden, ja. Die Beschwerden können zum Beispiel sein, also was jetzt die Rezeptoren im Gehirn betrifft, dass die Merkfähigkeit ein bisschen abnimmt oder dass man Wortfindungsstörungen hat plötzlich, ja, oder so ein Brain Fog vorübergehend, ja, könnte auftreten. Hitzewallungen auch zentral gesteuert, ja, das ist dann eine sehr, sehr tiefe, also eine Hitze, die aus der Tiefe kommt sozusagen, die wirklich aus dem Gehirn kommt, ja. Oder auch Scheidentrockenheit, immer wiederkehrende Harnwegsinfekte, weil in der Harnblase das Östrogen fehlt, Schlafstörungen, was sind noch die Beschwerden, sind so vielseitig.
Es gibt halt so kurzfristige echte Beschwerden, ja, sozusagen eben wie die klassischen Wallungen, Schweißausbrüche, und dann geht es halt durch langfristigen Östrogenmangel entstehende Veränderungen, wie vielleicht Gewichtszunahme, Abnahme der Muskelmasse, vaginale Atrophie mit Scheidentrockenheit, also sozusagen Gelenksbeschwerden, die halt entstehen durch den langfristigen Abnahme der Gelenksflüssigkeit beziehungsweise verminderte Kollagenbildung in den Gelenken. Also das sind dann so langanhaltende. Die Haare werden vielleicht dünner, die Haut wird dünner, atropher und so. Die, wie du schon gesagt hast, die Mundscheibenflora verändert sich, die Mundflora ändert sich, ja, auch das Mikrobiom im Darm. Also es hat so vielschichtige Auswirkungen. Das sind halt so langfristige Sachen. Und kurzfristig sind es halt eben vor allem eben die vegetativen Beschwerden, wie schon gesagt, Wallungen, Schweißausbrüche und Schlafstörungen, psychisch-vegetative Beschwerden halt, auch Stimmungsschwankungen, ganz massive und so weiter.
Kommen wir da zur Hormonersatztherapie, die ja dann oft eingesetzt wird. Wie funktioniert sie im Körper?
werden einfach die Hormone quasi ersetzt, ja. Das heißt, wir arbeiten am allermeisten mit bioidenten Hormonen und das Östrogen geben wir eigentlich fast ausschließlich über die Haut, weil das den Vorteil bringt, dass man das Thromboserisiko ausschaltet, ja. Wenn man Östrogen schluckt, dann hat man ein erhöhtes Thromboserisiko, das man aber ausschalten kann, indem Östrogen über die Haut als Pflaster oder als Gel gegeben wird. Ja. Wichtig ist für Frauen, die noch eine Gebärmutter haben, wo nicht aus irgendeinem Grund die Gebärmutter entfernt worden ist, muss man auch unbedingt ein Progesteron dazugeben, weil man sonst durch eine alleinige Östrogengabe Wucherungen der Gebärmutterschleimhaut auslösen könnte. Ja. Also jede Frau, die noch eine Gebärmutter hat, darf nicht Östrogen allein nehmen, sondern muss auch noch ein Progesteron dazunehmen. Ja. Das nimmt man meist abends vor dem Schlafengehen ein und am Vormittag untertags kann man Östrogen als Gel über die Haut anwenden. Ja, das wäre so eine übliche Hormonersatztherapie.
Ja, ich meine, es gibt ja verschiedene Applikationsformen eben der Hormonersatztherapie. Eben wie schon gesagt, die erste Wahl ist immer transdermal eben, wie schon gesagt, weil eben die Leberbelastung dadurch wegfällt und keine Gerinnungsfaktoren gebildet werden, die eben das Thromboserisiko erhöhen oder kardiovaskuläre Risiken. Und aber bei manchen, muss man sagen, funktioniert eine Transdermale auch nicht so gut. Die resorbieren das nicht so gut, haben so starke Beschwerden, dass sie dann doch vielleicht auch eine orale Hormonersatztherapie brauchen, also ein Östrogen zum Schlucken. Auch hier kann man natürliches Östrogen geben, gibt es auch Präparate. Und manche vertragen auch das natürliche Progesteron nicht. Ja, also Patienten kommen ja immer wieder und sagen, wollen halt möglichst natürlich und bioident, aber manche vertragen das nicht, weil manche Frauen haben mit das natürliche Progesteron wirkt schlafanstoßend, wenn man es oral nimmt, weil Metabolite gebildet werden, die am selben Rezeptoren andocken wie Benzodiazepine, wie Valium oder so. Und die machen halt müde. Und manche Frauen haben aber damit am nächsten Tag wirklich ein Hangover und sind müde oder sind irgendwie schwindelig. Ja, die haben, das kann man von vornherein noch nicht sagen, weil es gibt so viele Polymorphismen, heißt das, also genetische Unterschiede in der Verträglichkeit und in der Verstoffwechslung dieser Produkte, dass man das echt individuell eben versuchen muss und anpassen muss. Und für manche sind dann eben semi-künstliche Gelbkörperhormone dann trotzdem besser und die fühlen sich damit wohler. Ja, das muss man dann einfach ausprobieren. Ja.
Wie kann man denn diese Unterschiede von vornherein feststellen, für wen was geeignet ist? Geht das überhaupt?
Naja, sicher. Man wird ja, also teilweise ja. Man hat ja die Patientin vor sich und hat eine Risikoanamnese. Ja, ist die gesund? Ist die normalgewichtig? Ist die übergewichtig? Hat die schon Risiken hinsichtlich kardiovaskulär zum Beispiel? Nimmt sie schon andere Medikamente? Also daraus gibt sich aus diesem Risikoprofil, ergibt sich ja schon therapeutische Konsequenzen. Weil wenn eine Frau jetzt einen Herzinfarkt gehabt hat oder eine Thrombose, wird man natürlich trotzdem sehr zurückhaltend sein mit einer Hormonersatztherapie. Und wenn sie nicht wirklich ganz massive Beschwerden hat, darauf verzichten. Wenn eine Frau einen Brustkrebs gehabt hat, dann ist das sowieso ausgeschlossen. Ja, also man, wenn eine Frau zum Beispiel, aber es gibt auch Frauen, wo ein Hormonersatz gut ist, wenn die zum Beispiel ein erhöhtes Diabetesrisiko hat, leicht übergewichtig hat, eine Insulinresistenz, dann ist eine östrogenhältige Hormonersatztherapie super, weil das Diabetesrisiko deutlich reduziert wird. Also man muss das unterschiedlich sehen. Also und auch bewerten und beurteilen und dann halt das individuell zusammenschnitzen für jede Frau.
Welche Beschwerden lassen sich denn im Allgemeinen mit einer Hormonersatztherapie lindern?
Sehr viele Beschwerden, also vor allem diese besonders unangenehmen Hitzewallungen, ja, die werden sicher nach 3-4 Wochen allerspätestens nach Einleitung einer Hormonersatztherapie besser werden. Auch die Schlafstörungen werden viel besser. Viele Frauen wachen in der Nacht auf, weil sie Hitzewallungen haben. Das heißt, wenn ich die Hitzewallungen behandelt habe, tritt auch das nicht mehr auf, ja. Das Progesteron, das man eben abends einnimmt, kann sehr für viele Frauen sehr angenehm sein, weil es schlafanstoßend wirkt, beruhigend wirkt, angstlösend wirkt. Ja, das kann sehr angenehm sein. Auch Beschwerden wie Gelenkschmerzen gehen unter einer Hormonersatztherapie zurück. Und was ganz, ganz wichtig und zentral ist, das kann auch ein Grund sein, warum man überhaupt eine Hormonersatztherapie auch einleitet, ist die Knochendichte. Es verbessert sich die Knochendichte. Ja, das ist etwas, was man vielleicht jetzt nicht subjektiv spürt, ob man eine gute Knochendichte hat, aber das ist etwas, was irgendeines Tages über die Lebensqualität und über die Dauer des Lebens auch quasi bestimmen kann. Ja, also das darf man nicht unterschätzen, die Wichtigkeit.
Ja, das ist super wichtig und deswegen muss man auch wirklich eigentlich bei jeder Frau in der Menopause primär auch mal eine Knochendichtemessung veranlassen und dann das individuelle Langzeitfrakturrisiko und Osteoporose-Risiko berechnen. Da gibt es ein Tool, das heißt FREX-Score. Da kann man die 10-Jahres-Wahrscheinlichkeit berechnen einer Fraktur. Und es ist ja so, auch in den neuen Leitlinien, die ja eher strenger sind, ist es ja so, dass die Osteoporose schon auch als Indikation für eine Hormonersatztherapie gilt. Das heißt, selbst wenn die Beschwerden gering sind, aber ein höheres Osteoporose-Risiko besteht, dann kann man großzügige Hormonersatztherapie geben. Und das ist wirklich eine hocheffektive Therapie, muss man sagen, und Prävention.
Wie lange darf man das überhaupt machen? Kann man das sein ganzes Leben lang eine Hormonersatztherapie machen? Was passiert, wenn man damit wieder aufhört?
Gute Frage. Also es gibt jetzt keine klare Grenze. Ja, also es war nach den Aufregungen um große Brustkrebsstudien, war das einmal überhaupt nur eigentlich, war die Hormonersatztherapie kurzfristig ausgestorben fast. Und nur bei Frauen mit wirklich extremen Beschwerden ist das ganz kurzfristig gegeben worden. Aber es hat sich ja natürlich jetzt durch neuere Daten und Studien die Lage wieder Gott sei Dank geändert und was für viele Frauen natürlich ein Segen ist. Und es ist immer gesagt worden, so kurz wie möglich bei Beschwerden. Aber jetzt sagt man eigentlich, wenn man in auf jeden Fall einmal 5 Jahre, ja, und dann kann man das total individuell entscheiden. Man muss es mit der Patientin einfach immer besprechen, hat sie noch Beschwerden, soll sie es weiternehmen, hat sie vielleicht eben individuelle Risiken, was das eher ein günstig, dass, wenn sie Hormone weiternimmt. Und es gibt keine Grenze. Ich habe auch Patienten mit 70, 75, die Hormonersatztherapie nehmen, weil sie einfach, wenn sie absetzen, erstens wieder Beschwerden hat, sie fühlt sich wohler damit. Und wenn die, ich meine, das einzige ja wirkliche Langzeitthema ist ja das immer leicht minimal ansteigende Brustkrebsrisiko, das innerhalb der ersten Jahre sehr gering ist oder mit natürlichen Hormonen, Biotenten fast gar nicht ansteigt, aber dann minimal ansteigt und halt desto länger umso mehr. Aber es ist trotzdem in absoluten Zahlen relativ gering. Also, und wenn man regelmäßig vorsorgt und zu einem Mammographie-Screening geht, ist die Früherkennungsrate sowieso extrem hoch und die Sterblichkeit damit also wahnsinnig gering. Also und es hat eben auch Langzeitbenefits, muss man halt einfach sagen. Das muss man abwiegen. Eben Risikosenkung für kardiovaskuläre Risiken, eben Osteoporose, Diabetesrisiko wird dramatisch gesenkt um 30%. Also das ist schon sinnvoll. Ja. Und die Daten zeigen auch wirklich, dass eben die Gesamtsterblichkeit unter einer Hormonersatztherapie leicht sinkt bei Frauen, wenn sie früh beginnen.
Ich denke auch, dass da noch viele wichtige Daten und Studien ausständig sind sozusagen und wir hoffen uns, dass wir in den nächsten Jahren da noch viel lernen werden, weil viele Daten, die wir heute heranziehen zur Berechnung des Brustkrebsrisikos zum Beispiel, wurden mit anderen Gestagenen gemacht, die heute gar nicht mehr zum Einsatz kommen. Das heißt, bei manchen Dingen haben wir eigentlich gar keine Antwort, wir erwarten uns aber an und für sich eine Besserung der Situation, ja. Und was das Brustkrebsrisiko betrifft, da muss man wirklich sagen, dass das sehr, sehr klein ist, ja. Also eine von 1000 Frauen innerhalb eines Jahres ungefähr, ja, ist da vielleicht dann mehr betroffen von Brustkrebs. Man geht aber auch davon aus, dass die Hormone jetzt nicht den Brustkrebs auslösen, sondern dass es einfach zu einem schnelleren Wachstum kommt und dass die deshalb früher auffallen, sozusagen.
Ja, das ist richtig. Das Problem ist, es gibt wirklich eine extrem gute Studie aus dem Jahr 2004, das ist die sogenannte WHI-Studie, die halt wirklich also nach allen Qualitätskriterien gemacht worden ist, also prospektiv, doppelblind, randomisiert, das heißt und an einen so großen Patientenkollektiv 26.000 Frauen beidseits je. Die Studie hat, ich habe nachgeschaut, ungefähr $800 Millionen gekostet. Sowas wird nicht mehr so leicht zu bewerkstelligen sein heutzutage, ja, also und es ist halt sehr, sehr schwer und die anderen Studien basieren so auf sogenannte Kohortenstudien, das sind nur Beobachtungsstudien und da ist die Qualität natürlich nicht so gut. Und die Studie ist eben ja auch primär konzipiert worden, um nachzuweisen, dass Hormone das Risiko für Herzinfarkt senkt, grob gesagt, Hormonersatztherapie. Und das ist dann erst bei Frauen Vorteil gemacht worden, die ab 60. Lebensjahr das nehmen, eben wie schon die Frau Doktor gesagt hat, eben künstliche Hormone. Aber auch diese Studie hat ja natürlich jüngere Frauen auch drinnen gehabt. Und jetzt in den genaueren Auswertungen, in Neuauswertungen, es gibt hier wieder immer jetzt Unterstudien aus dieser großen Studie, die neu ausgewertet werden, zeigen sich halt doch, dass vor allem bei jüngeren Frauen, obwohl sie die künstlichen Hormone bekommen hat, einen Benefit hat bezüglich der Gesamtsterblichkeit. Und dass die alleinige Östrogentherapie sogar das Brustkrebsrisiko senkt, obwohl sie die älteren künstlichen Hormone bekommen haben. Also selbst auch zu früh ist da an die Presse gegangen worden, war ein Aufschrei in den Medien mit dieser Studie. Und das hat halt wahnsinnig viel Vertrauen zerstört, das aber jetzt langsam wieder aufgebaut wird, weil Menopause jetzt wieder massiv trendy ist und Gott sei Dank da jetzt massiver Awareness geschaffen wird.
Ich finde das auch sehr erfreulich, dass jetzt mehr darüber gesprochen wird und die Bedürfnisse und der Frauen da einfach mehr wahrgenommen werden. Ja. Und ich denke, also man muss immer jede Frau einzeln betrachten. Ja, also was der Johannes jetzt schon mehrfach gesagt hat, dass man sich jeden Fall da einzeln anschauen muss, ja, weil jede Frau eigene Risikofaktoren hat und weil man sich viele Lebensbereiche eben anschauen muss. Gibt's Brustkrebs in der Familie? Wie groß ist die Sorge vor Brustkrebs? Wie schaut's aus mit Sport, mit Lebensstil und so weiter und so fort? Ja, welche Benefits quasi gibt's ein Risiko für Osteoporose zum Beispiel, ja. All diese Dinge sind wichtig, das einfließen zu lassen, ja, in die ärztliche Entscheidung. Und gemeinsam mit der Frau dann eben zu entscheiden, wie welche Behandlungsform stattfinden soll.
Und es gibt auch Frauen ja, die gar keine Beschwerden haben. Gibt es ja auch. Also ein Drittel hat wenig bis gar keine Beschwerden und die brauchen vielleicht auch gar keine Hormonersatztherapie. Denen geht es so gut und die haben auch so geringe Krankheitsrisiken, ja, die brauchen das nicht unbedingt. Also nur aus Lifestyle-Maßnahmen, Hormone, es ist trotzdem ein Medikament, das Wirkungen, gute und auch Nebenwirkungen haben kann, einfach nur so geben würde ich jetzt auch nicht. Gell? Sie sollte schon Beschwerden haben oder ein Risikoprofil und dass sie einen echten Nutzen davon zieht. Aber jetzt nur, weil damit die Haut vielleicht ein bisschen schöner bleibt oder die Haare dafür alleine, jetzt eine Hormonersatztherapie, muss man halt hinterfragen. Ja.
Eine Sache fällt mir aber dazu ein, ein Medikament möchte ich nämlich schon Werbung machen, quasi für jede Frau, ja, auch wenn sie sich gegen eine Hormonersatztherapie entscheidet. Das, was ich wirklich jeder Frau empfehlen würde, ist Ovestin. Das ist lokales Östrogen für die Scheide. Ja. Da kann man dem urogenitalen Syndrom der Menopause vorbeugen damit oder es behandeln. Es gibt viele Frauen, die im Alter, und da reden wir jetzt eben von 60 aufwärts, die immer wiederkehrende Harnwegsinfekte haben, Brennen in der Scheide, zerreißliche, schmerzhafte Haut, immer wieder Harnwegsinfekte. Das kann gehen bis zu dem Punkt, wo man an der Urosepsis stirbt, weil das nicht rechtzeitig behandelt wurde. Ja? Und dem kann man mit einer lokalen Östrogenbehandlung vorbeugen oder einfach das behandeln. Ja? Und das würde ich wirklich jeder Frau empfehlen.
Ja, das ist ein guter Punkt. Und vor allem dieses Östrogen ist ein anderes Östrogen, ein sogenanntes Östriol. Das wirkt auch nur lokal. Das gibt man auch zu einer systemischen Hormonersatztherapie meistens dazu, weil das nicht interferiert. Das wird eben wirklich vorwiegend lokal und hier auch viel effektiver. Und es tut einfach die Durchblutung und Kollagenbildung der Scheide so fördern, dass die vaginale Atrophie, also die sozusagen wirklich der vorgebeugt wird. Ja, und es macht total Sinn, auch für viele Frauen haben auch Probleme im Geschlechtsverkehr durch Scheidentrockenheit und so weiter und das wird halt massiv verbessert.
Und auch die Gesundheit der Harnblase. Also es ist eben nicht nur die vaginale Atrophie, das ist es auch, aber es ist auch, sind die Östrogenrezeptoren in der Harnblase, die dringend quasi bedient werden wollen. Ja.
Wie sieht es denn mit pflanzlichen Mitteln aus? Reden wir von Rotklee, von Soja oder beispielsweise auch von dem berühmten Mönchspfeffer? Wann kann man es einsetzen? Wie kann man es einsetzen in der Menopause?
Also pflanzliche Präparate, muss man sagen, wirken lange nicht so gut bei echten Wechselbeschwerden. Also bei echten Wechselbeschwerden, vor allem wie Ballungen, Schweißausbrüchen, ist einfach ein natürlicher Östrogene, also eine echte Östrogene. Sie sind unschlappbar, gibt eigentlich nicht, was so gut hilft. Also wenn man jetzt für ganz leichte Beschwerden, ja, können Phytoöstrogene in Soja-Rotkrebspräparaten schon was bringen. Sie setzen an anderen Östrogenrezeptoren an sogenannten Östrogen-Beta-Rezeptoren vorwiegend. Das kann, wenn man sie langfristig höher dosiert nimmt, vielleicht ein bisschen Wechselbeschwerden reduzieren, aber sind halt lang nicht so effektiv. Sie haben vielleicht ein bisschen einen protektiven Effekt auf Herz-Kreislauf, Osteoporose, ein bisschen, aber halt eben nur marginal. Aber wenn eine Frau keine Hormone nehmen will, aus welchen Gründen auch immer, könnte man natürlich auch immerhin pflanzliche Präparate anbieten. Gibt ja auch pflanzliche Präparate, die gar nicht hormonell wirken, wie zum Beispiel der Extrakt der Traubensilberkerze. Und das darf man ja zum Beispiel auch bei Zuschauern nach Brustkrebs geben. Ja, also weil Phytoöstrogene tendenziell man ja auch eher zurückhaltend ist, weil es ja hormonaktiv, weil sie hormonaktiv sind. Aber das könnte man auch geben bei Zuschauern nach Brustkrebs zum Beispiel. Ja, und das wirkt aber natürlich bisschen, aber lange nicht so gut. Aber klar, man kann sie geben und man kann sie auch dazugeben an zur normalen Hormonersatztherapie, weil sie an anderen Rezeptoren andocken.
Und welche Rolle spielen beispielsweise Nahrungsergänzungsmittel? Was kann man denn da, sollte man die verwenden, sollte man die aktiv einsetzen?
Also Nahrungsergänzungsmittel, breiteste Palette und Flut von Nahrungsergänzungsmitteln, das kann man so pauschal nicht sagen. Also prinzipiell, wenn man sich gut ausgewogen ernährt, einen guten Lifestyle hat, keine Mangelerscheinung, braucht man nicht unbedingt Nahrungsergänzungsmittel. Es gibt manche Nahrungsergänzungsmittel, die haben eine gute wissenschaftliche Evidenz, dass sie unter Anführungszeichen vielleicht lebensverlängernd sind oder Krankheitsrisiken reduzieren, zum Beispiel Fischölkapseln, Omega-3. In einer ausreichenden Dosierung und einer guten Qualität kann es kardiovaskuläre Risiken senken. Ich bin ein Freund von Kreatin. Da gibt es extrem gute wissenschaftliche Evidenz, weil es Muskelkraft stärkt und die muskuläre Leistungsfähigkeit stärkt, sollte eigentlich jeder dazu nehmen, finde ich. Und auch sehr gute Daten es dazu gibt, dass es kognitive Leistungsfähigkeit steigert und die kognitiven Veränderungen, die nach der Menopause auftreten, vielleicht auch ein bisschen reduziert. Magnesium ist sinnvoll dazu zu geben, gibt verschiedene Applikationsformen, weil es also gibt Magnesiumcitrat, Magnesiumglycinat, gibt es Daten dazu, dass es auch langfristig kardiovaskuläre Risiken reduziert, die Gesamtsterblichkeit minimal reduziert. Also es gibt schon welche Sachen, die man dazu nimmt. Und dann gibt es immer so neue trendy Nahrungsergänzungen, die kurzfristig sehr gute Daten haben, aber die von den Langzeitdaten, wo es einfach zu wenig gibt. Das ist zum Beispiel Spermidin, war sehr gehypt, ja, sozusagen. Aber da ist die Datenlage sehr dünn, um das generell zu empfehlen. Ja, dann NAD, NMN. Ja, das sind Substanzen, die die mitochondriale Leistungsfähigkeit erhöhen, also der Kraftwerke der Zelle. Und es gibt schon neue so Sachen, ja, die man immer wieder gibt, aber das kommt und geht. Vitamin D, muss man sagen, ist man ein bisschen jetzt mehr out geworden. Also die neuesten Daten, Langzeitdaten, weisen auf einen sehr geringen Benefit hin, außer bei sehr alten Leuten und bei wirklich nur ganz ausgeprägten Vitamin D-Mangel. Ja, es ist jetzt in den letzten Jahren viel zu viel Vitamin D und viel zu hoch dosiert gegeben worden, ja, wo man eher auch sagen muss, dass das sogar eher oft Nachteile gehabt hat, gesundheitliche, und es eigentlich nur in gewissen Situationen, zum Beispiel bei alten Leuten bisher und Osteoporose-Risiko oder zum Beispiel Diabetes-Risiko, es tut ein bisschen die Insulinsensitivität verbessern, da macht es Sinn, eventuell dazu zu supplementieren.
Man sagt ja, der Stoffwechsel wird mit dem Alter langsamer. Stimmt das und kann man dann dagegen steuern oder ist das ein Mythos?
Naja, es verändert sich auch der Stoffwechsel mit dem sinkenden Östrogen und die Fettverteilung verändert sich vor allem. Also vor dem Wechsel ist es eher der gynoide Fettverteilung mit eher Fett am Oberschenkel oder Popo, und nach dem Wechsel kommt es zu einer ungesünderen Fettverteilung mit Zunahme des Bauchfetts, ja, was auch ungünstig ist. Das kann man aber, also dem sollte man auch durch viel Bewegung, durch viel Sport gegenwirken. Ja. Es kommt nach dem Wechsel vor allem auch zu einem Muskelabbau und zu einem Muskelverlust und deshalb sinkt auch insgesamt einfach der Grundumsatz, was auch problematisch ist. Deshalb ist es so essentiell wichtig, dass man den Wechsel zum Anlass nimmt, insgesamt über seine Gesundheit nachzudenken und einen Plan zu machen, wie man gesund altern kann. Also das erscheint mir sehr, sehr wichtig und das kann aber auch eine sehr positive Transformation sein. Also ich würde den Wechsel nicht als ui, jetzt werde ich alt, ja, und als bedrohlich sehen, sondern ganz im Gegenteil, ich würde das als sehr positive Lebensphase betrachten, wo ich ganz, ganz viele Dinge in Ordnung bringen kann und mich auf ein gesund altern einstellen kann. Und da gehört Bewegung und Sport ist ein ganz essentieller Bestandteil davon. Aber da ist der Johannes auch ein Spezialist
dafür. Also ich meine, ich kann das alles unterstreichen, was ich sage. Weil ich meine, wie gesagt, man kann eigentlich so grob sagen, ab dem 40., 45. Lebensjahr ist der Muskelmasseverlust jährlich 1-2%. Das ist ziemlich viel. Und Muskelmasse ist einer der wichtigsten Prädiktoren auch für Lebenserwartung. Also zum Beispiel einer der stärksten Faktoren, wie lange man lebt, ist zum Beispiel sogenannte Grip Strength. Also wie lang kann man die maximale Kraft, die Armkraft, ja, das ist ein wichtigerer Faktor für Lebenserwartung zum Beispiel als Cholesterin oder solche Sachen, wie lange man hängen kann zum Beispiel auf einer Stange. Ja, und das, wenn man, da gibt's so, wenn als Mann sagt man, wenn man 90 Sekunden hängen kann, dann ist das sehr gut und dann hat man eine höhere Lebenserwartung und bei einer Frau sind es ungefähr 45 Sekunden ungefähr. Wenn sie das schafft, dann hat sie eine hohe Lebenserwartung, weil sie einfach im Alter fitter ist, einfach was tragen kann, einkaufen gehen kann und das ist halt, Beweglichkeit im Alter ist wahnsinnig wichtig und das unterschätzen viele, weil es ja so schleichend ist. Ja. Und deswegen ist, wie sie schon sagt, Krafttraining fast mindestens so wichtig, wenn nicht noch wichtiger als Ausdauertraining, regelmäßiges, um die Muskelmasse zu erhalten. Das ist einmal sehr wichtig. Und dann, es ist einfach so, wir haben ja in der Sprechstunde bei uns ja immer sehr viele Frauen, die wegen Gewichtsproblemen in der Menopause kommen und das ist ein irrsinniges Thema natürlich, weil einfach durch den Gesamtverlust der Zellmasse und der Muskelmasse natürlich der Grundumsatz eben sinkt, wie schon gesagt, und auch eben ganz wichtig, durch den Östrogenmangel wird die Insulinsensitivität, das Ansprechen der Muskelzellen und der Gehirnzellen auf Insulin deutlich schlechter und dadurch wird das alles auch noch viel besser, schlechter verstoffwechselt und deswegen nehmen Frauen mehr rascher zu und eben, wie schon gesagt, durch diese hormonelle, durch den Abfall der Hormone kommt es eben zum, nähern sich Frauen, sagen wir so, eher dem männlichen Verteilungstyp an, also Richtung Bierbauch und nicht eben Richtung dickeren Oberschenkeln und Gesäß. Und dem muss man einfach massiv entgegenwirken.
Welche Gesundheitschecks sollte man denn dann unbedingt machen, wenn man sagt, jetzt ist man in der Menopause, welche sollte man jährlich machen, welche sollte man am Anfang machen? Wir haben schon über die Knochendichte-Messung vorher gesprochen. Was ist denn da wichtig?
Das kann man beim Einzelnen gut beantworten. Also es ist natürlich die Mammographie. Alle 2 Jahre wird empfohlen. Es gibt in Österreich jetzt Gott sei Dank ein Einladungssystem ab dem 45. Lebensjahr, wo alle 2 Jahre eine Mammographie-Einladung per Post erfolgt. Das finde ich sehr, sehr gut. Und natürlich ganz wichtig ist ein Screening auf kardiovaskuläre Risiken. Also man sollte bei jeder Frau eigentlich, das machen wir eigentlich auch immer dazu, nüchtern Cholesterinwerte bestimmen, also gute, schlechte Cholesterin, LDL, das ApoB oder Lipoprotein A, einfach um Herz-Kreislauf-Erkrankungsrisiken zu erfassen. Den Zucker und Langzeitzucker ist super sinnvoll zu bestimmen, einfach um eben hier die auch ein Risiko für Diabetes zu erfassen und dann halt sonst die regelmäßigen Krebsvorsorgen. Ja? Und das wir machen also wie auch Darmspiegelung alle 5 Jahre. Ja, also es ist eben wichtig, ist eben das holistisch zu sehen, ein allgemeinen Gesundheitsscreening eben zu machen. Das machen wir bei den Blutbefunden dazu. Ja, also das ist eben wichtig eben um die metabolischen Parameter, weil die im Alter einfach schlechter werden. Ja.
Was bewirken denn jetzt auch die hormonellen Veränderungen in Bezug auf Libido und auf den Schlaf?
Viele Frauen leiden unter Libido-Problemen im Wechsel oder vor allem nach dem Wechsel. Was ich vorher schon angesprochen habe, eben diese, oder der Johannes hat die vaginale Atrophie angesprochen. Wenn dann alles wehtut, wenn es brennt in der Scheide, dann hat man auch keine Lust auf Sex. Dagegen kann man aber was tun. Und insofern ist so eine lokale Östrogenbehandlung sehr empfohlen. Ja. Das ist aber nicht das Einzige, was man machen kann. Ich denke, wichtig ist, auch den Partner einzubeziehen, ja, in das, was da passiert beim Wechsel, ja, die körperlichen Veränderungen, die stattfinden und auch ein bisschen vielleicht auch im Kopf das Konzept zu verändern, wie Lust entsteht. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor, dass man vielleicht nach einer 30-jährigen Partnerschaft keine nicht mehr so oft spontane Lust empfindet, ist eigentlich logisch. Und es gibt so ein Konzept der responsiven Lust, also dass man sich, wenn man sich in eine Situation bringt, wo man weiß, das wird gut werden, dass man sich dann auch besser auf das einlassen kann und will und so sehr viel Lust erleben kann. Und da ist es aber auch wichtig, einfach den Partner mit einzubeziehen und über den Wechsel, über Sexualität insgesamt einfach mehr zu sprechen, als man das vielleicht gewohnt ist. Ja.
Ja, das ist sicher sehr wichtig. Man kann natürlich auch hormonell unterstützen. Man kann natürlich über Testosterongabe auch sprechen. Ich bin ein relativer Fan davon, Frauen auch ein Testosteron zu geben, weil die Androgene nehmen nicht in demselben Maße so gleich ab wie die Östrogene. Sie sind sogar relativ gesehen etwas erhöht, ja, im Wechsel, aber absolut nehmen sie doch meistens auch ab. Und es gibt schon Daten dazu, dass man ein gering dosiertes Testosteron auch, das gibt man auch in Form meistens von Cremes oder Gels, trotzdem also für die Libido der Frauen wirklich also vorteilhaft sein kann. Es sind natürlich sehr multifaktorell, aber es kann was bringen, auch für, auch vielleicht auch ein bisschen auch vielleicht zu antriebssteigernd, auch für die Psyche ist es, gibt's auch Daten dazu, dass es vielleicht vorteilig sein kann. Und wenn der Testosteronspiegel niedrig ist im Blut, dann macht es schon Sinn, das auch dazu zu substituieren und einen Versuch zu starten, ob es den Frauen einfach gut hilft. Und manche sind wirklich begeistert davon, muss man schon sagen. Es ist auch für die Muskelmasse auch gut und für Knochendichte. Also es hat schon viele Vorteile. Man muss nur aufpassen, dass es gering dosiert ist. Frauen dürfen ja nur ungefähr ein Zehntel einer Dosis eines Mannes nehmen und es gibt kein Medikament, Präparate medizinisch. Die müssen wirklich angefertigt werden.
Aber wir haben eins.
Viele Frauen kaufen sich ein männliches Präparat, ein Testogel und nehmen dann so ein erbsengroßes, halten ein bisschen was davon, also ein Stück davon und schmieren sich das auf die Haut. Aber das ist ein bisschen schwierig, weil das kann man sehr, sehr schlecht dosieren natürlich, ja. Und dann kann es natürlich auch zu sogenannten Androgenisierungserscheinungen kommen. Also davon rate ich eher ab.
Was hilft denn bei den bekannten Stimmungstiefs, vor allem wenn sie dann in depressive Episoden übergehen? Soll man da mit seinem Gynäkologen, mit seiner Gynäkologin darüber sprechen und darauf extra hinweisen?
Auf jeden Fall auch unbedingt, ja. Viele Frauen, gerade in der Perimenopause, leiden unter Stimmungsschwankungen. Die Hormone schwanken da so extrem, dass das auch an der Psyche nicht vorbeigeht. Da kann man aber auch was tun. Zum Beispiel in der Perimenopause könnte man da eine Minipille im Langzyklus geben, um diese Schwankungen auszuschalten. Das wäre eine mögliche Behandlung. Nach der Menopause können auch noch Stimmungstiefs auftreten. Die Frage ist immer, hatte ich früher auch schon depressive Verstimmungen, dann habe ich auch ein höheres Risiko, dass das wiederkommt in der Menopause. Und durch eine Hormonersatztherapie kann man diese Probleme auch deutlich bessern. Wichtig ist auch eine gute Zusammenarbeit mit einem Psychiater oder einer Psychiaterin. Also die würde ich da auf jeden Fall auch mit einbeziehen. Aber es kann auch sein, dass gar nicht die Antidepressiva die Besserung bringen, sondern dann zum Beispiel eine Hormonersatztherapie. Ja.
Ich möchte jetzt nochmal ganz kurz zurück auf die Gewichtszunahme gehen, weil das betrifft viele und sehr viele bemühen sich, haben verschiedene Lifestyle-Maßnahmen bereits ergriffen, haben auch eine Hormonersatztherapie angefangen. Gibt es da noch andere Tools, die man machen kann?
Also natürlich, das ist ein irrsinniges, frustrierendes und wichtiges Problem bei Frauen in der Perimenopause, eben die oft relativ rasche Gewichtszunahme und der mit Lifestyle-Maßnahmen oft sehr schwer alleine zu begegnen sie ist. Ja, natürlich ist das oberstes Gebot, haben wir schon gesagt, regelmäßiges Krafttraining, Ausdauertraining, 150 Minuten wöchentlich. Aber es gibt eben neue Tools. Es gibt in den letzten Jahren hat es eine Revolution in der Gewichtsreduktionstherapie gegeben mit diesen neuartigen Medikamenten, genannte GLP-1-Analoga. Die Gewichtsreduktionstherapie also wirklich massiv verändert haben. Und man hat erstmalig Medikamente und Tools in der Hand, um Frauen oder auch generell Männer oder vor allem auch Adipöse nachhaltig zu unterstützen, nachhaltig, also Gewicht wirklich abzunehmen. Und da reden man von Gewichtsreduktionen bis zu 30% des Körpergewichts, was für echt adipöse Frauen ein irrsinniger Segen ist, weil sie bis jetzt ja nur da Möglichkeiten einer Magenverkleinerungsoperation gehabt haben. Und das doch ein sehr riskante Eingriffe oft sind. Und diese Medikamente sind ursprünglich Diabetes-Medikamente und die machen verzögerte Magenentleerung und dadurch ein rasches Sättigungsgefühl. Aber vor allem die neuesten Varianten, das sogenannte Tirzepatid, wirkt auch sehr gut zentral im Gehirn, aber auch Semaglutid, wo sie auf die Belohnungs- und Hungerzentren direkt wirken und das funktioniert verblüffend gut. Also ich habe das selber ausprobiert und das ist unglaublich. Man denkt überhaupt nicht mehr an Essen. Man trinkt auch weniger Alkohol zum Beispiel und andere Süchte werden auch deutlich reduziert und dadurch ist die Kalorienaufnahme deutlich verringert und man hat auch kein Craving mehr, keine Heißhungerattacken. Und sie wirken auch direkt metabolisch, also durch Verbesserung des Zuckerstoffwechsels und auch direkt an den Fettzellen. Und das ist halt wirklich ein echter Gamechanger teilweise in Kombination. Ja, es gibt natürlich Probleme. Was macht man, wenn man aufhört für echt Adipöse? Adipose ist eine chronische Erkrankung. Müssen das wahrscheinlich dann wirklich über Jahre weiter in geringen Dosierungen weiternehmen. Aber es ist so ein weites Feld. Ich glaube, das müssen wir mal da besprechen.
Das glaube ich auch. Wenn ich jetzt zu Women and Health zum ersten Mal kommen, ein Erstgespräch habe, jetzt noch zum Abschluss eine Hormonsprechstunde, worauf darf ich mich denn einstellen?
Wichtig ist auf jeden Fall einmal eine allgemeine gynäkologische Kontrolle auch, dass man mal sich alle Felder der Gynäkologie, also ob das jetzt die Brust ist, ob das der Gebärmutterhals ist mit Krebsabstrichen und so weiter, dass das auch alles abgedeckt ist, entweder schon bei einer anderen Frauenärztin oder Frauenarzt gemacht wurde oder sonst würden wir das dann bei uns machen, dass eine Frau da quasi vollumfänglich gynäkologisch gut betreut ist. Ja? Das beinhaltet eben ihre ganze Krankengeschichte oder Leben, eigentlich mehr Leben Geschichte, wie viele Kinder man geboren hat und so weiter, welche Operationen es vielleicht in dem Zusammenhang gegeben hat und so weiter. Das wird bei uns erfasst. Und natürlich ihre Symptome. Ja, wir schauen uns an, wie geht es der Frau? Warum kommt sie her? Was braucht sie jetzt? Ja, wir machen eine Blutabnahme. Wir schauen uns, wie der Johannes schon gesagt hat, eben die Hormone an, aber nicht nur die Hormone, sondern auch Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden damit abgedeckt. Dann schauen wir uns an, wann war die letzte Mammographie? Wann sollte die nächste erfolgen?
Manche Frauen wollen ja in der Hormonsprechstunde, also vor allem wenn sie in Menopause kommen, nicht unbedingt, also zumindest beim Mittelstand, nicht unbedingt eine gynäkologische Untersuchung haben. Aber ich poche dann schon sehr drauf, weil wir, auch wenn sie schon bei einer anderen Frauenärztin war, die möchte mir trotzdem die Eierstöcke anschauen und die Gebärmutter, um zu schauen, hat die Patientin noch Follikel-Eibläschen, um zu erwarten ist, dass da vielleicht noch eine Eigenaktivität nochmal dazu kommt, weil das ja für die Hormonersatztherapieplanung sehr wichtig ist. Dann eben schon gesagt, wir machen halt wichtig ist eben über den gynäkologischen Tellerrand hinauszuschauen und wirklich zu sagen, okay, was hat er sonst noch für Risikofaktoren? Das wird viel zu wenig gemacht, eben ganzen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Blutfette, Diabetes-Risiko und so weiter und wirklich da ein umfassendes Therapiekonzept eben der Patientin dann vorzuschlagen und mir dir gemeinsam den Weg zu geben. Ja.
Gut, wir haben heute erfahren, dass die Menopause keine Krankheit ist und bei Women and Health man sich nicht nur informieren kann, sondern auch wirklich Hilfe erfährt und man kann einen Termin jederzeit hier im Zentrum buchen. Danke, dass du zugehört hast und wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn du sie mit anderen teilst oder unseren Podcast abonnierst, dann bekommst du immer Nachrichten für die nächste Episode.